Hallo und willkommen bei Pfleckhaus.
Ein Podcast zwischen Desinfektionsmittel, Humor und Drama. Ich bin Ronja, diplomierte Pflegefachfrau.
Und ich bin der Dominik, diplomierter Pflegefachmann und Mentalcoach. In der heutigen Episode reden wir über Lebensveränderungen und wie du sie fühlst. Ronja, wie entwickeln wir uns eigentlich? Wie kommt es so zu Lebensveränderungen?
Hey, so eine gute Frage. Ich glaube, dass wir uns mit Lebensveränderungen auseinandersetzen, müssen wir, glaube ich, mal die Entwicklungspsychologie anschauen. Weil ich glaube, dort wird es am besten erklären.
Oha, dann tauchen wir ja da wieder in ein ganz tiefes Gewässer rein.
Genau. Und es ist noch spannend, es gibt ja verschiedene Autoren, die mit Entwicklungspsychologie zu tun haben. Unter anderem kennt man den Erik Erikson und den Hevinghurst. Heißt der Hevinghurst?
Hevinghurst, ja, genau.
Gut. Und dann gibt es noch mehrere Entwicklungspsychologen, die auch verschiedene Theorien aufgestellt haben. Spannend bei dem Hevinghurst? Irgendwann geht es dann. Ist ja, dass er das Leben nach Lebensphasen eingeteilt hat. Und jede Lebensphase hat eine Entwicklungsaufgabe. Und man sollte die quasi erreichen, damit man in der nächsten Lebensphase wieder andere Aufgaben kann bewältigen. Genau.
Mega spannend schon mal. Mega spannend. Also das heisst im Prinzip, also wenn ich jetzt wie in so einer Lebensphase bin, also wir zwei sind wahrscheinlich im frühen Erwachsenenalter, wie man doch sieht.
Ich habe mich vorhin auch gefragt, wo das wir sind. Und dann gefunden, erwachsen sind wir noch nicht.
Oder sind wir schon? Ja, wohl, frühen Erwachsenen. Ja. Auf dem, wir haben eben da so ein Bild vor uns für Zuhörer. Und dort haben wir einfach die Phase, aber wir haben eben das Alter nicht. Jetzt haben wir doch ein bisschen raten. Aber wahrscheinlich ist das frühen Erwachsenenalter.
Wenn ich die Aufgaben anschaue, schon, ja.
Und dort steht jetzt zum Beispiel, dass so eine Entwicklungsaufgabe ist Partnerwahl, Ehe. Oder Familiengründung. Oder eben der Beginn von einer Berufskarriere, hat jetzt er da als Beispiel aufgeführt. Und ich glaube, das passt relativ gut. Also, wenn uns, bevor wir den Podcast ja gestartet haben, haben wir noch ein bisschen geschwätzt miteinander. Und dann eben so Beginn von der Berufskarriere oder das Hin- und Hergehen mit den Themen, die man daheim hat und so. Das passt eben schon in die Spalten rein.
Ja, mega. Ja. Und unabhängig von dem Bild haben wir uns ja unterhalten. Und jetzt reden wir darüber und denken so, mal, das passt eigentlich ziemlich gut da drin.
Genau. Also auch während dem Erzählen hat man noch Erkenntnisse, die sich stellen, gell?
Genau, ja. Und im Erwachsenenalter sind zum Beispiel die Entwicklungsaufgaben Übernahme von sozialer und öffentlicher Verantwortung, Kindererziehung und Entwicklung von der Berufskarriere.
Ja, genau.
Einfach so, dass auch gerade der Unterschied gehört, was wir hier von dieser Tabelle sehen.
Genau. Also ist es auch wieder so eine Fortführung, oder? Wenn man jetzt in unserem Alter, also so zwischen 25 und 30, muss man mal so ein bisschen öffnen, wenn man jetzt dort natürlich nicht wirklich eine Berufskarriere anfängt oder Familiengründung eher hinten rausschiebt, dann, oder dann spürt man vielleicht irgendwie auch innerlich, okay, vielleicht muss da irgendwo eine Veränderung mal passieren. Vielleicht ist dann das, was man dann wahrnimmt und zum dann eben weiterkommen können und dann auch mal eine Kindererziehung zu haben. Ich denke, das zeigt sich noch gut auf.
Und bei diesen Lebensphasen sieht man auch zum Beispiel bei Säuglingen oder im Säuglingsalter beschreibt dort die Entwicklungsaufgabe Lernen von der Nahrungsaufnahme oder Beginn von der Sprachentwicklung. Und das machen ja die meisten Säuglinge im Säuglingsalter und eigentlich macht man ja das nicht mehr im Erwachsenenalter. Das hat schon so ein bisschen eingeteilt, dass man kann verstehen, aha, zuerst, die Säuglinge müssen zuerst lernen essen und trinken und lernen schwätzen. Bei den Kindern geht es dann weiter, dass sie lernen, soziale Kooperationen einzugehen oder Erwerb von der Geschlechtsrolle, wo es geben kann, dass sie lernen lesen, schreiben, rechnen oder entwickeln ihre eigene Moral und Wert. Genau. Oder in der Adoleszenz, also in der Pubertät, kann man sagen, oder beim Erwachsenwerden auf dem Weg dorthin.
Ja, genau.
Das Akzeptieren von der körperlichen Reife, der Erwerb von der Geschlechtsrollenidentität oder das Gestalten von der eigenen Peer-Beziehungen. Genau.
Ja, ja, und da sieht man halt auch wieder, ein Säugling ist wahrscheinlich noch nicht so in der Lage, um das vielleicht zu spüren, oh, jetzt muss da Veränderung her. Deshalb kommt dann erst, wenn dann wenn wahrscheinlich in der Kindheit ist oder dann in der Adoleszenz. Und ich glaube, da sind Eltern und Menschen, die einen begleiten, auch mega wichtig. Ja, die einem da auch helfen vielleicht, wenn man, denke ich, innerlich das Gefühl hat, hey, ich müsste doch vielleicht an einem anderen Ort sein oder irgendetwas bestimmt nicht. Ich habe das Gefühl, es muss einfach anders sein. Dass dann vielleicht jemand aus drei ist, wo einem da einen Tipp geben kann oder so.
Ja, ja. Genau. Und die Entwicklungspsychologie redet noch von drei Faktoren, die unsere Entwicklung beeinflussen. Genau, und zwar ist es ein Zusammenspiel von der genetischen Anlage, also quasi ein Rahmen, wie wir uns entwickeln von der Biologie. Dann Umweltfaktoren sind so ein bisschen die Lernmöglichkeiten und die sozialen Einflüsse gemeint und die Eigenaktivität. Also wie neugierig ist man und wie tut man selber handeln und erkundet quasi etwas Neues. So. Genau.
Das würde dann wie heissen, dass sich in dem Fall kein Kind gleich entwickelt? Also obwohl wir ja, zum Beispiel ich und mein Bruder, wir sind im gleichen Umfeld aufgewachsen, aber es ist ganz anders.
Das ist bei mir und meinen Schwestern genau auch so. Wenn wir uns anschauen, wir haben immer gesagt, wir sind drei ganz verschiedene.
Ja.
Sind wir wirklich von den gleichen Eltern? Aber ja, wir sind es.
Ich wollte gerade sagen, wir haben das gleiche Mal mit dem gleichen Papi und so. Aber
drei ganz verschiedene Persönlichkeiten und drei ganz verschiedene Leben, wo wir jetzt auch drin sind. Das ist mega spannend, ja.
Ja. Ja, und wahrscheinlich stehen ihr auch, also ich nehme an, ihr seid etwa im ähnlichen Alter oder haben einen grösseren Unterschied?
Wir haben nur 2 Jahre Unterschied. Also ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter und eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als ich.
Ja.
Genau.
Und die stehen wahrscheinlich, wenn man jetzt da wieder vergleicht, auch ein bisschen an einem anderen Ort, wenn man so die Entwicklungsaufgaben wieder anschaut.
Ja, genau. Und das ist schon spannend. Wir sind alle im gleichen Ort gross geworden und wir haben uns alle ganz anders entwickelt. Genau.
Kann ich von mir auch bestätigen mit meinem Bruder zum Beispiel. Er ist jetzt anderthalb Jahre älter. Und er hat dann da auch schon gewisse Schritte in den Weg geleitet, auch karrieretechnisch in eine andere Richtung, nicht in die Pflegerichtung zum Beispiel. Und es ist einfach spannend, um das zu sehen, wie es da für Veränderungen herrscht. Und gleich versteht man sich eben gut.
Ja.
Man ergänzt sich gut. Und,
ja.
Und ich finde auch, man tauscht sich. Ich tausche mich auch gerne mit ihm aus, gerade auch so ein bisschen mit den Themen, die wir vorher angesprochen haben, die eben das frühe Erwachsenenalter auch mit sich bringt. Eben zum Beispiel über Karriere hat man dann viel oder auch so Familiengründung, was auch immer. Das sind wirklich auch Themen, die immer im Gespräch sind. Ja.
Das sind ganz andere Themen, als wenn man zum Beispiel in der Pubertät ist. In der Pubertät hat man andere, sage jetzt mal, Sorgen oder Sachen, die einen beschäftigen, wie wenn man jetzt so 25 bis 30 wird. Genau.
Genau. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt da nochmal vergleiche, ich fühle mich jetzt in der Haut wohler als von vor 10 Jahren. Als der Dominik von vor 10 Jahren ist nicht vergleichbar mit jetzt.
Ja. Das kommt mir ja genau gleich. Ja. Vor 10 Jahren ist etwas ganz, also bin ich in einer ganz anderen Lebenssituation gewesen. Und jetzt bin ich wie, ich bin schon ich, aber ich habe mich wie auch selber weiterentwickelt, oder?
Ja.
Genau, das ist sehr, sehr spannend, oder? Welchen Weg das man geht. Und ich glaube, im Pflegealltag sieht man auch ganz viele Menschen, wie sie ihre Wege gehen. Unsere Patienten, die haben ja, also, wenn sie ein bisschen älter sind, haben sie ganz viel schon erlebt. Und das prägt sie ja alles, in dem sie, wie sie denn sind. Die haben alle ihren eigenen Rucksack. Und wenn man eine Reaktion zum Beispiel von den Patienten nicht versteht, kann man ja mal nachfragen, hey, ob es einen Hintergrund gibt, gibt es da irgendeinen Auslöser gehabt? Oder bei so Flüchtlingen oder so ist mir auch schon aufgefallen, dass die wie so laute Geräusche oder so, dass das manchmal sehr irritierend sein kann, wenn sie noch nicht lange in der Schweiz sind zum Beispiel, aber dann eine Opferbehandlung oder so brauchen und es dann ganz laut wird oder so oder irgendetwas runtergeht, sind die manchmal wie in einer Schockstarre.
Ich verträge da
ganz manchmal gerne nicht, ja, genau. Ja. Also es gibt natürlich die und die anderen, aber weil die ganz einen anderen Hintergrund auch haben oder ganz eine andere Vorgeschichte haben oder Erfahrungen gemacht haben. Und die haben sich halt in die Richtung entwickelt, weil es ihren Weg dort war, oder? Es war ihre Umgebung dort.
Die haben in dem Fall sich anderen Entwicklungsaufgaben stellen müssen auf ihrem Weg, wahrscheinlich. vielleicht ist auch eine von diesen Aufgaben, wenn wir jetzt gerade in dem Beispiel bleiben, sie ja überleben.
Mhm.
Oder? Je nachdem, wenn sie aus einem Kriegsgebiet kommen oder so.
Ja.
Und wenn man das wieder vergleicht mit uns, wo ja in der Schweiz ein sehr sicheres Umfeld hast, mhm. wo du dann eher auch dich auch so ein bisschen mehr um die Selbstverrückung wahrscheinlich kümmern kannst. Wir haben Essen, wir haben Nahrung, wir haben ein Haus, ja. also Dach über dem Kopf und so.
Ja. Haben wir ganz andere Themen als die, oder? Wenn sie ihre Heimat eigentlich müssen verlassen müssen, wegen irgendeinem Grund.
Ja. Ja,
wenn du da Mühen verloren, wie auch immer.
Ganz genau, ganz genau. Ja, und jetzt haben wir ja da, der Heavyhurst teilt ja da auch noch das Hochalter ein.
Mhm.
Also, und dort spricht er auch so ein bisschen von den Rollenveränderungen.
Mhm.
Also, dass man dann vielleicht Enkel bei sich hat und das sind nicht mehr die eigenen Kinder. Das ist vielleicht auch vom ja. Umgang her, jetzt bin ich Grossmami oder Grosspapi. Oder dass man dort vielleicht die Verantwortung ein bisschen anders muss.
Bei den Grosseltern darf man andere Sachen als bei den Eltern.
Genau, genau.
Oder?
So, meine Grossmami hat uns immer gut versorgt, zum Beispiel. Wir gewusst, wenn wir bei ihr sind, dann gibt es ein Gutschen oder so. Oder
das kann ich nicht anders.
Das kannst du nicht anders.
Nein. Ja.
Oder auch so der Thema Ruhestand oder dass man dann halt auch eine andere Rolle hat. Gell? Mhm. Wenn das Schaffen langsam weggeht.
Ja. Oder auch das Nachlassen von der eigenen Körperkraft, dass der Körper nicht mehr gleich mag wie mit 20. Und irgendwann halt vielleicht auch der Tod vom Lebenspartner, den man hatte. Die haben dann ganz andere Entwicklungsaufgaben, wo sie damit umgehen müssen.
Genau. Und da finde ich deinen Punkt von vorne noch cool, wenn uns da natürlich ein Patient begegnet, der jetzt in dem hohen Alter ist. Also ich schätze, der Autor meint da so, wahrscheinlich 60 plus, dann muss uns wie auch ein bisschen klar sein, ja, der hat ja da schon einiges durchgemacht, oder? Wie du gesagt hast, der Rucksack.
Ja, ist anders gefühlt, oder?
Anders gefühlt.
Ja. Jetzt haben wir vorhin gesagt, es gibt ja mehrere Entwicklungspsychologen oder eben Psychiater, die in der Entwicklungspsychologie auch geforscht haben oder sich bewegt haben. Jetzt haben wir es vom Heavinghurst gehabt, es gibt aber auch noch den Erik Eriksen, wo ich mich sehr gut an meine Studienzeit für die HF mag erinnern.
Mhm.
Und ich weiss, ich habe die 8 Konfliktbärle ich mir so auswendig lernen. Das war für mich ein auswendig lernen. Sie sind für mich nicht immer logisch gewesen. Aber vielleicht, wenn ihr sie jetzt hören, könnt ihr es noch an der Prüfung für all die noch eine Prüfung machen
müssen. Ja, genau.
Und zwar gibt es Urvertrauen und das Urmisstrauen. In den ersten Lebensjahren entwickelt nämlich das Kind durch zuverlässige Bezugspersonen Vertrauen, in sich selber, aber auch in die Welt. Und fehlende Sicherheit und wiederholte Enttäuschungen können hingegen zu Misstrauen oder Unsicherheit fühlen.
Ja, genau. Oder das Kind kann natürlich nicht für seine Bedürfnisse sorgen in dem Jungen, oder der Säugling besser gesagt. Wenn dann da halt wie eine Bezugsperson nicht rum ist, und es schreit und es kommt niemand, dann ist dann halt wie der Säugling schuld.
Mhm.
Also das denkt er.
Mhm, genau.
Und dann, wenn dann das Kind, also der Säugling noch ein bisschen älter wird und dann so ins Kleinkindalter kommt, dann redet da der Eriksen von der Autonomie und im Gegensatz dann der Scham oder der Zweifel.
Genau.
Weil, oder das Kind, das möchte handeln, das möchte seine Umwelt erkunden. Vielleicht hat es dann auch schon die Gehfähigkeit erlangt oder den Aufrechtgang und will da... Ja, weil da auch gefördert werden von Mama und vom Papa oder von den anderen Bezugspersonen. Wenn es eben dort dann Einschränkungen überkommt oder übermäßige Kritik, dann tut es wie der innere Drang von, ja, ich will erkunden, der wird dann wie, da fällt es sich wie auch dafür schämen.
Mhm. Oder entwickelt halt auch Zweifel dafür, oder? Kann ich das wirklich?
Genau, genau. Ja. Genau. Das zieht sich dann weiter.
Ja, genau. Ja. Und der nächste Konflikt, den er beschreibt, ist Initiativen und Schuldgefühl. Also das Kind probiert dann, die eigene Umwelt aktiv zu entdecken und entwickelt Ideen und übernimmt erste Verantwortung. Eigeninitiative und Entschlusskraft wird umgesetzt oder unterstützt. So wächst Selbstvertrauen. Und wenn sie ständig bremset werden oder bestraft werden, dann entstehen halt so aber auch wieder Schuldgefühle.
Mhm. Ich glaube, die Punkte gehen ein bisschen in und rein, gell? Das ist so das. Und nachher geht es dann auch schon weiter mit dem Werksinn. wo dann das Minderwertigkeitsgefühl auf der anderen Seite steht. Weißt du, so der Teil, wo die Kinder in die Schule gehen, oder? So das Richtige, ja. Ist der Kindergarten durch, dann kommen sie mal in die erste Klasse, die zweite Klasse, die dritte Klasse. Und dann können sie auch, lernen.
Mir kommt da immer der Werkunterricht in den Sinn. Wenn du ins Werken gehen oder in die Handarbeit, das kommt mir so da in den Sinn. Genau.
Ja, was haben wir dort im Werken hergestellt, wo da gerade geblieben ist?
Oh, wir haben viel gemacht im Werken. Viel mit Holz und zusammengeliehen und dann hat es gekippt oder eben mal nicht. Genau. Und dann haben wir auch gelernt, eben, dass man da stolz sein darf, wenn mal etwas hebt oder wenn mal etwas einbrennt, ins Holz ziehen. Und dann, wenn du das heimgebracht hast, hast du so gemerkt, boah, das ist mega gut geworden. Und alle haben gefunden, boah, das ist mega cool.
Ja.
Hast du so gemerkt, ah, kannst du selber stolz sein auf dich. Und das entwickelt sich ja dann auch.
Wir haben dort in dieser Phase haben wir einen Boomerang hergestellt.
Ach, cool.
Und dann so chinesische Zeichen am Rand einbrennt. Jetzt, wo du einbrennen sagst, oder?
Ja.
Und da bin ich voll bei dir, da habe ich mich dann auch gefühlt wie der König, oder? Boah, jetzt habe ich da etwas selber hergestellt und gemacht.
Es funktioniert.
Es funktioniert der Werksinn, der da beschrieben wird, ja.
Genau. Und da lernt man eben stolz sein auf die eigenen Fähigkeiten. Das Zweite ist, eben, wenn man wiederholte Misserfolge hat oder erhöhte Erwartungen, die man nicht erfüllen kann, dann kommt halt das Minderwertigkeitsgefühl führen, wo dann quasi der Gegenspieler ist, wieder vom Werk sind.
Ja, genau. Dass wenn der Lehrer dort zum Beispiel immer wieder sagen würde, oh, das ist nicht gut oder das muss man verbessern oder also wahrscheinlich zu fest auf die Richtung, dann würde man sich dann da irgendwann schlecht fühlen.
Ja, genau. Dann würde man denken, ah nein, ich kann es nicht und so. Und man ist minderwertig, die anderen sind schon viel schneller, der ist schon fertig, seit 2 Wochen und ich bin immer noch dran. Genau. Dann wäre dann so das.
Ja, und nachher geht es dann schon in die Jugendzeit,
mhm.
in die Adoleszenz, wie man so schön sagt, wo man dann eben anfängt, seine Identität zu finden.
Mhm.
Und entweder man stößt auf gute Resonanz im Umfeld oder nicht. Und dann kann das auch wie so ein bisschen verhindern, dass die Identität sich festigt.
Mhm.
Dass es wie so ein bisschen verschwimmt. Und darum haben wir ja vorher auch gesagt, dass wir uns jetzt wohler fühlen wie vorher.
Ja.
Was ich nehme jetzt mal an, dafür spricht, dass wir schon eine Identität können aufbauen von uns.
Ja.
Und das ist eben dann in dieser Jugendzeit, wo die Jugendlichen wirklich nach Orientierung suchen. Sie testen auch Grenzen aus, Wert und Lebensziele, die da aufkommen. Und wenn das eben nicht gelingt, dass es dann eben auch Verunsicherung geben kann oder die Identitätskonflikt, oder dass das
genau.
Genau.
Und der Grundkonflikt wäre Identität und Identitätsdiffusion dazu, wo der Erikson beschreibt. Genau. Und dann der nächste Konflikt, den er beschreibt, ist Intimität und Isolation. Dass junge Erwachsene suchen enge und vertrauensvolle Beziehungen. Aber wenn das halt misslingt, aus irgendwelchen Gründen so eine Bindung aufzubauen, dann kann es zu emotionaler Distanz führen, Isolation oder eine starke Fokussierung auf die eigene Person.
Das ist jetzt zum Beispiel die Phase, in der wir uns ja befinden, oder? Also das ist im Vergleich zu der Tabelle mit dem frühen Erwachsenenalter, das ist genau da, wo wir uns befinden, oder?
Ja,
wir jetzt zwischen 25 und 30 oder also eigentlich nach der Adoleszenz, dann frühen Erwachsenenalter. Und ja, und dann
geht es weiter.
Geht schon weiter. Dann haben wir Generativität versus Stagnierung.
Mhm.
Das ist dann, wenn man dann schon im mittleren Erwachsenenalter ist, wo man dann langsam das Ganze wie umschwingt oder umschwappt und man möchte Wissen eben weitergeben, wo man sich wie so ein bisschen Gedanken macht über die nachfolgenden Generationen, also über Gedanken über Kind. Man möchte vielleicht auch eben das, was man schon an Lebenserfahrung hat, weitergeben. So Fürsorge und Erfahrung stehen im Mittelpunkt.
Und fehlt das Engagement, droht halt der Stillstand oder der Rückzug oder die Verengung von der eigenen Bedürfnisse, dass man die halt wie auch zurücksteckt. Und dann noch das Letzte, da wäre wahrscheinlich wieder im höheren Alter, wenn man es vergleicht mit der Tabelle, die wir vorher vor uns hatten. Das ist die Integrität und Verzweiflung. Im höheren Alter zieht Menschen so ein bisschen Bilanz über das Leben. Wer sein Leben als sinnvoll und stimmig erlebt, entwickelt Integrität. Aber wer sagt, ja, ich habe verpasste Chancen oder unerfüllte Wünsche, ich kann auch in die Verzweiflung kommen oder Bitterkeit kommen. oder einfach die Unzufriedenheit auch verspüren.
Mhm. Mhm.
Genau.
Ganz, ganz wichtig, ja. Ja, und ich glaube, jetzt, also für die, die das lernen müssen für die Schule, jetzt haben wir da hoffentlich eine coole Zusammenfassung bekommen. Und so das ganze Fazit daraus, Ronja, was meinst
du? Es ist wie völlig normal, dass man im Leben immer wieder mal Spannungen wahrnimmt.
Ja.
Zum Beispiel eben so Schmerzen oder Trennungen oder die Freude von Neuem. Es ist wie der Weg, wo man geht. Es geht jemand und es kommt wieder jemand Neues. Und es gibt halt einfach immer wieder Lebenskonflikte, die es gibt. Und die gehören zu unserem Leben dazu. Also wir sagen nicht, das Leben ist ein gerader Weg und es gibt keinen Rang links und keinen rechts.
Ganz genau.
Sondern die Entwicklungspsychologie sagt schon auch, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und wo eine Tür zugeht, geht wieder eine auf.
Das ist wichtig. Ganz wichtig. Schönes Schlusswort auch. Ja, zu dem Thema. Kleine Unterbrechung. Unser Podcast wird gesponsert von Allianz Care.
Schaffst du in der Pflege als Pflegehilfe, AGS oder VG, dann lass kurz zu.
Viele in unserem Beruf kämpfen allein mit Lohnfragen, Verträgen oder vielen Weiterbildungen. Und genau da setzt unter anderem der Swiss HCA an. Das ist der Verband für Healthcare Assistance unter dem Dach von Allianz Care.
Alle Mitglieder bekommen Zugang zu Lohn- und Rechtsberatung, vergünstigten Weiterbildungen inklusive ILOG und einer starken beruflichen Vertretung.
Und wenn du noch in der Ausbildung bist, ist der Beitritt sogar kostenlos.
Informier dich jetzt auf www.swiss-hca.ch. Also, was sind jetzt Lebensveränderungen und wie erkennen wir die? Oder wieso verändere ich mich nicht?
Ja, genau. Jetzt haben wir da mal aufgezählt, was da alles im Hintergrund steckt. Aber jetzt, wieso tun sich denn gewisse Menschen nicht verändern? Oder wieso geht man gewisse Schritte nicht, obwohl man ja weiss, dass man es vielleicht sollte? Da gibt es auch so einen coolen Forscher, der da tatsächlich in diese Richtung auch geforscht hat. Das ist ein Sozialpsychologe, wo in Chicago arbeitet, an der Universität. Und der hat eben da auch so eine Theorie vorgestellt. Und was er im Prinzip sagt, ist, dass wenn du vor einer Situation stehst, wo du das Gefühl hast, mal, da muss sich einfach jetzt etwas ändern, dann tut der Mensch, der mit dem konfrontiert ist, wie auch immer, abchecken, vielleicht auch unterbewusst, hey, was kostet denn die Veränderung eigentlich?
Mhm. Und was hat sie für Folgen, oder?
Was hat sie für Folgen? Genau. Und, also, wenn wir jetzt mal an uns selber denken, ich weiss nicht, Ronja, bist du schon mal vor, du magst dich gerade an so einen Schritt erinnern, wo vielleicht ein grosser Schritt war?
Puh. Ich glaube, das Ausziehen von zu Hause ist etwas, wo man gut damit vergleichen kann. Oder man überlegt sich dann, macht man das jetzt oder bleibt man einen Moment zu Hause, weil man zu Hause das Umfeld kennt? Oder was verändert sich dort auch? Oder was kommt noch alles auf einen zu?
Mhm.
Vielleicht macht man sich ja dann schon Gedanken, was muss ich denn alles selber zahlen, was ich jetzt wie nicht muss? Genau.
Mhm.
Oder wie mache ich das mit meiner Zeitaufteilung?
Finde ich ein super Beispiel.
Oder das Ausziehen von zu Hause.
Das erste Ausziehen,
das erste Ausziehen von daheim, wo du denkst, mache ich das jetzt, mache ich das nicht jetzt, bleibe ich noch gerne daheim für immer und ewig oder ist es jetzt Zeit zum Gehen?
Und alles, was dort drauf noch folgt, wenn man auszieht, das erste Mal, oder?
Selber einen Haushalt führen, selber kochen jedes Mal, selber gut
posten, mag ich mit den Lebenskosten durch.
Versicherungen, die kommen.
Die Miete.
Wie komme ich von A nach B?
Ja.
Habe ich ein Velo, wo ich dort sein kann? Brauche ich einen Parkplatz? Brauche ich keinen Parkplatz?
Genau.
Welche Möbel brauche ich? Was kann ich
alles mitnehmen? Ich glaube, wir mögen uns alle noch ans erste Ausziehen mit dem Zügelstress erinnern und mit den Möbeln und Zeug und Sachen. Genau, und das ist auch so eine Lebensaufgabe, dass man dann mal in seinen eigenen vier Wänden lädt.
Mhm. Und eben je grösser, dass man Respekt hat oder je grösser, dass man denkt, wird wie Konsequenzen von dieser Veränderung, umso eher ist auch die Chance, dass man dann sagt, vielleicht warte ich noch einen Moment, das überlege ich mir nochmal. Genau. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch beschreibe. Je grösser, dass man die Erwartung hat, dass sich noch etwas krass ändert, umso eher weniger macht man den Schritt.
Ja, genau.
Umso eher weniger geht man die Veränderung ein.
Genau, du meinst, das mit, das Hören, die Schwelle geht wie auf. Dass man die Veränderung möchte machen, ist, oder die Hürde geht auf.
Genau, ja.
Man traut sich vielleicht nicht zu gumpen, oder man kann gar nicht gumpen, weil man vielleicht auch nicht, weiß auch nicht.
Wenn man sich noch nicht genug vorbereitet fühlt drauf, oder?
Genau, wenn man noch nicht genug Ressourcen hat, noch nicht vorbereitet fühlt, Angst hat vor dem Schritt.
Ja.
Kann auch sein. Genau, und eben, das ist dann auch so ein bisschen der Grund, obwohl vielleicht jegliche Hinweise eine Art herdeuten, dass jetzt da so eine Veränderung passieren sollte, tun eben gewisse Leute trotzdem die Hinweise lügen. Dann sagt man auch, das tut man wie wegrationalisieren. So, das ist halt völlig menschlich.
Ja. Ja.
Jetzt sagt da der Autor noch, dass Menschen sich theoretisch so drei Fragen können stellen können. Wenn man jetzt eben sich nicht so sicher ist, ja, ist denn jetzt da wirklich so eine Veränderung oder ein nächster grosser Schritt nötig? Was sind das für Fragen?
Was für Hinweise gibt es auf diese Veränderung?
Jawohl.
Wie verlässlich oder wie aussagekräftig sind die Hinweise? Und was müsste ich anders machen, wenn die Veränderung tatsächlich real ist?
Also wenn sie schon wie eingetreten ist.
Genau.
Dass man sich mal vorstellt.
Genau, dass man sich vorstellt, was müsste ich machen, wenn das jetzt gerade so wäre. Also quasi, was müsste ich jetzt machen, wenn ich heute zuerst mal wieder heim ausziehe? Oder?
Ja. Sozusagen der Prozess wie aufdecken, wo eigentlich vielleicht auch irgendwo auch ein inneres Geschehen ist.
Ja, genau. Ja.
Ach, wenn man nur immer so reflektiert wäre, gell, das ist...
Manchmal macht man auch einfach und merkt dann, dass es anders auch geht.
Weißt du, das hat unsere Lehrer immer gesagt, als damals in der Ausbildung, als Scherz.
Nein, wer hat das gesagt?
Was machen Pflegefachleute im Dunkeln? Sie reflektieren.
So gemein, ja.
Ach, ja, weil es doch immer heisst, oder ja, Reflexionen schreiben und reflektieren und so. Vor allem bei diesem Pflege-Gesundheitswesen ist das schon das Thema.
Ja, da hat er, glaube ich, sehr recht. Ich glaube, wir im Pflegealltag müssen uns viel reflektieren, schon während der Ausbildung. Und ich glaube, das nehmen wir noch einmal mit. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein großes Thema.
Vor allem auch, also es braucht ja auch die Reflexion für das. Und nur durch das, also durch die Ausbildung habe ich das auch recht mitnehmen können für mein Leben, wenn ich ehrlich bin. Das
unbedingt.
Genau, und auf jeden Fall.
Das lernt man sich in der Schule wie nicht so fest, oder? Aber man sagt doch auch, die so im Pflegealltag sind, aber grob umfasst, das sind meistens sehr reflektierte Leute auch im Berufsalltag. Ja.
Das stimmt.
Die nehmen das wie mit von der Schule.
Merkt man auch immer, wenn man mit den Leuten redet, die das haben. Und jetzt der Autor sagt jetzt, oder vielleicht für die sich fragen, ja, wie kann ich mir denn das einfacher machen? Da hat der Autor noch so ein paar Faktoren genannt, die einem helfen können, zum über die Hürden ein bisschen senken. Und etwas, was ich da mega schlüssig finde, ist zum Beispiel Unterstützung ist vorhanden, oder? Wenn man weiss, hey, ich zügle das erste Mal aus.
Ich weiss, wer mir kommt helfen.
Genau.
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 Oder zum Beispiel, Kosten sind überschaubar, wenn man sich eine Liste macht, was man alles braucht, was man alles jetzt braucht oder was nicht unbedingt nötig ist. Wenn man es sieht, wenn man es sich anschauen kann und kann sagen, ah ja, mal, das finanziell ist das voll okay. Ich kann ausziehen.
Genau. Genau. Das ist so wichtig. Und dass die Anpassung vielleicht ein bisschen weniger Aufwand verursacht. Kann man halt nicht immer kontrollieren, gell, je nachdem.
Ja. Oder wenn die Veränderung Vorteil verspricht.
Ja, voll. Was habe ich eigentlich davon?
Ja.
Oder wenn ich mir das antue, ich zügle jetzt zuerst mal aus, was habe ich davon?
Ja. Wenn ich mir das antue, zuerst mal ausziehe, Dominik, das ist so ein guter Satz. Was tue ich mir da an? Und,
wieso bleibe ich nicht bis 60 daheim wohnen?
Wieso nicht?
Ich spare ja Geld, es wird kochen für mich. Jetzt,
die Wäsche wird gewaschen.
Die Wäsche wird gewaschen. Genau.
Aber es hat natürlich, wenn wir ausziehen, auch sehr viele Vorteile.
Selbstverständlich.
Genau. Ja, gibt es sonst noch Sachen, die der Autor gesagt hat, was für uns noch wichtig ist für die Folge?
Was er sicher auch noch sagt, ist, dass Also, oder wir sehen ja das auch im Alltag. Wenn wir jetzt auch wieder ein bisschen pflegt den Bogen spannen, wenn ein Mensch plötzlich Hinweise auf eine Verschlechterung zum Beispiel merkt, in seinem Gesundheitszustand, irgendwelche Symptome zum Beispiel.
Mhm.
Also, die Hinweise, die können dann auch schon lange, dass der Mensch die Veränderung, also, die können lange, dass man dann einen gewissen Veränderungsdruck merkt, oder? Wenn jetzt, sagen wir, der Blutzucker ist plötzlich mega hoch, oder hat sich das so schrittweise ereignet, und dann merkt der Mensch ja, oh, eigentlich sollte man da was machen.
Ich sollte mal zum Doktor gehen.
Mal zum Doktor gehen.
Ja.
Aber sie machen es wie nicht. Und jetzt ist halt die Frage auch wieder, warum.
Mhm. Und spannend ist ja, wenn man objektiv eigentlich schon lange sieht, dass die Hinweise da wären, aber subjektiv das Empfinden noch nicht da ist, dass man da wirklich sollte. Also objektiv, man sieht von außen schon lange, zum Beispiel, dass jemand Hilfe braucht oder dass jemandem nicht gut geht, aber das subjektive Empfinden vom Patienten sagt immer noch nein, ich brauche keine Hilfe. Dann ist er ja auch wieder vor einem Konflikt, oder? Was kann man machen, dass ein Patient das wahrnimmt? Was muss man machen oder wie lässt man den Patienten auch sein Leben weiterleben? Das ist vielleicht schon auch nochmal so etwas, wo man dann anschauen muss.
Mhm.
Und viele handeln ja eigentlich aus ihrem Instinkt raus. Also sie spüren ihren Körper und wissen, ah, jetzt, heute muss ich einen Arzt anrufen, heute muss ich einen Termin machen.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja, genau. Die spüren das und tun dann entweder Schritt einleiten oder dann halt nicht. Und wenn es Schritt einleitet und dann plötzlich merkt, oh, da steckt vielleicht ja gleich mehr dahinter, dann kann das dann eben wieder in genau das Thema führen, das wir auch angesprochen haben. Dass man dann eben sich fragt, ja, ist es denn das wert oder nicht?
Ja, genau.
So, im Prinzip kann man zusammenfassen, so ein bisschen zusammengefasst sagen, man hat irgendeinen Hinweis, irgendeinen Input, oder? Und dann fängt man das an zu verarbeiten. Oder habe ich genug Informationen? Ist die Qualität der Informationen genug gut? Und dann fängt das dann auch schon wieder an mit dem Führerdenken. Was kostet ich das jetzt? Und das gibt dann eben entsprechende Handlung.
Ja, genau.
Ja.
Sehr gut gesagt. Dann kommen wir zu der Zusammenfassung. Dominik, hilf mir. Was können wir zusammengefasst sagen?
Jetzt haben wir wirklich viel geredet. Was ist jetzt das Fazit daraus raus?
Ich glaube, zusammengefasst kann man schon sagen, dass die Entwicklung nie aufhört, oder? Und Menschen stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen und Anforderungen, wo das Leben mit sich bringt, mit dem Ziel, das passt sich immer wieder an.
Genau. Und genau die Punkte, die Herausforderungen, das nimmt man als Lebensveränderung wahr. Und die Lebensveränderungen sind normal. Wie der Erikson auch sagt, das gehört zum Menschsein dazu. Also wo immer das wir auch stehen, oder wo immer ihr, liebe Zuhörer, auch bei euch stehen, die Krise, der Konflikt oder das Gefühl, könnten eben auch Übergänge markieren. Und das bedeutet auch eine gesunde Entwicklung. So vollkommen.
Und ihr schafft das.
Genau, ihr packt das.
Und nach dem O'Brien nehmen wir Veränderungen nicht rein objektiv wahr, sondern schauen immer auch, oder zum Teil auch unbewusst, welche Folgen dass es für die Veränderung hat. Beziehungsweise bewusst in die Frage mit ein und leg es offen, mach's da offensichtlich, genau. Was die Veränderung mit sich bringt.
Genau. Die Gedanken gehen öffnen. Und gleichzeitig heisst das, je grösser das die erwarteten Konsequenzen sind, die die Veränderung mit sich bringt, desto eher erschwert ist es. Aber darum muss man eben sich die Fragen stellen und eben Unterstützung holen. Und mal fragen, ja, was gewinne ich eigentlich?
Oder sich auch mit Gleichaltrigen auszutauschen, ja, und man fragen, hey,
der Familie,
hast du das auch schon erlebt? Wie machst du das? Oder hast du das Gefühl, das kommt gut so? Sich auch mal Feedback abholen, wie siehst du das? Genau.
Sehr gut.
Das war Fleckhaus mit der Erfolg zum Thema Lebensveränderungen und wie du sie fühlst.
Sollen wir mal wieder jemanden einladen? Hättest du einen Kandidat, der da könnte passen?
Dann schreib uns gerne im Kommentar und wir schauen, was wir machen können.
Danke fürs Zuhören.
Um keine weitere Folge zu verpassen, folge uns auf Insta oder besuche unsere Webseite.